Harald blieb abrupt stehen. Er trug eine Art Militärmantel und hatte sein Gewehr in einem Futteral über die Schulter gehängt. Seine Augen waren vor Schrecken geweitet.
»Guten Abend, Aspirant Lauritzen. Jetzt hat der Spuk ein Ende«, kommandierte Oskar.
»Du hast kein Recht, mich aufzuhalten, Onkel«,
antwortete Harald.
»Wir gehen jetzt auf demselben Weg zurück in dein Zimmer. Das ist ein Befehl.«
Harald zögerte. Oskar überlegte, ob er seinem eigenen Neffen gegenüber handgreiflich werden musste.
»Wie gesagt«, wiederholte er, »du hast von einem Leutnant der Reichswehr gerade einen Befehl erhalten.«
Die militärische Anrede zeigte schließlich Wirkung. Harald ließ die Schultern sinken, drehte sich um und erklomm schwerfällig die Feuertreppe. Sie kletterten durch Haralds Schlafzimmerfenster ins Haus. Oskar machte alle Lampen an, ließ seinen Mantel zu Boden gleiten und deutete auf das Sofa. Harald ließ sich mit zugeknöpftem Militärmantel darauf nieder. Oskar zog den Schreibtischstuhl heran und nahm Harald gegenüber darauf Platz. Er warf einen Blick auf das Bett und stellte fest, dass ein paar zusammengeknüllte Decken darauf drapiert worden waren, die man zur Not für einen schlafenden Menschen halten konnte. Auf dem Kissen lag halb unter einer Decke verborgen eine blonde Perücke. Harald saß mit verschränkten Armen und in seinem Waffenrock unklarer Herkunft schweigend auf dem Sofa. Oskar erriet den Grund und beschloss, an einem anderen Ende zu beginnen. Er erhob sich unvermittelt und griff nach Haralds Waffenfutteral, das dieser an das Sofa gelehnt hatte. Harald versuchte nicht, ihn daran zu hindern. Oskar kehrte zu seinem Stuhl zurück, öffnete routiniert den Reißverschluss und nahm das Mausergewehr heraus. Wie er vermutet hatte, war die Waffe sorgfältig eingefettet und poliert. Er öffnete den Verschluss und stellte fest, dass das Magazin zwar mit Patronen gefüllt, das Gewehr jedoch nicht durchgeladen war.
»Gut«, sagte er, »beim Transport eines Gewehrs darf sich keine Patrone im Lauf befinden. Nachlässigkeit in diesen Dingen hat schon zu vielen Unfällen und unnötigen Verlusten geführt.«
Harald verzog keine Miene und schwieg weiter hartnäckig. Oskar zögerte. Er war nicht sicher, wie er weiter vorgehen sollte. Vielleicht war es ratsam, mit rein praktischen Fragen zu beginnen, und zwar weiterhin auf Deutsch. Intuitiv hatte er das Gespräch in dieser Sprache eingeleitet, obwohl er normalerweise darauf beharrte, mit seinen eigenen Kindern und Harald nur Norwegisch zu sprechen. Dass Harald sich immer noch weigerte, Norwegisch zu sprechen, ignorierte er mittlerweile. Aber für dieses Gespräch eignete sich zweifellos die deutsche Sprache besser. »Für die Waffen hier im Haus gelten in Zukunft ein paar einfache, aber klare Regeln«, begann er, nahm die Patronen aus dem Mausergewehr und schob dieses zurück ins Futteral. »Ich werde im Büro einen Waffenschrank aufstellen, in dem wir unsere Waffen verwahren. Bei Bedarf nehmen wir sie heraus, beispielsweise, wenn wir zum Üben an den Wannsee fahren oder wenn du an einem Wettkampf oder einer Übung der Schule teilnimmst, vorausgesetzt, dass diese tagsüber stattfinden und es Zielscheiben gibt. Ist das klar?« Harald nickte stumm. »Weitere Fragen dazu?« Harald schüttelte den Kopf. »Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Sei so nett und zieh den Waffenrock aus.« Harald zögerte kurz und schüttelte dann den Kopf. Oskar wartete ab, bis klar war, dass Harald nicht gehorchen würde. »Ich werde dich kein zweites Mal bitten«, sagte er, hielt dann aber inne, weil er im Begriff stand, eine Drohung auszusprechen. Unvermittelt beschloss er, die Taktik zu ändern. »Hör mir genau zu, Harald. Das Gespräch, das wir jetzt führen, wird das Wichtigste deines Lebens sein. Es wird dein Leben in der einen oder anderen Art verändern. Du wirst äußerst schmerzhafte Dinge erfahren. Halsstarrigkeit ist gänzlich unangebracht. Zieh jetzt endlich den Waffenrock aus.« Harald zögerte einige Sekunden, sprang dann abrupt hoch, riss den Mantel auf und warf ihn verächtlich zu Boden. Wie Oskar befürchtet hatte, trug der Junge darunter eine der Fantasieuniformen, mit denen die rechten Gruppen herumstolzierten. Braunes Hemd, schwarzer Schlips, schwarze Hose und ordentlich geputzte schwarze Stiefel. Keine Schulterklappen. »Falls die Polizei hier morgen eine Razzia durchführt, darf sie diese Uniform nicht finden. Zieh sie aus, leg sie auf den Waffenrock
und zieh deinen Schlafanzug an«, befahl Oskar.
Vermutlich war es die Erwähnung der Polizei, die ihn gehorchen ließ, dachte Oskar, während sich Harald wie befohlen umzog und seine Uniform ordentlich auf dem Waffenrock zusammenlegte. Er bewegte sich demonstrativ langsam, als gehorche er nur unter Zwang. Das passte Oskar ausgezeichnet, denn er sah keinen Grund, das Gespräch zu beschleunigen. Als Harald seinen Flanellpyjama angezogen hatte, nahm er erneut auf dem Sofa Platz, schlug nonchalant die Beine übereinander und lehnte sich zurück, als trüge er normale Abendgarderobe. Offenbar war es ihm wichtig, eine Art Würde zu bewahren.
»Nun denn«, sagte Oskar, »es gibt einige Dinge, die du erfahren musst. Wenn du morgen in die Schule kommst, werden einige deiner älteren Kameraden fehlen. Ich fürchte, dass du sie nie mehr wiedersiehst, denn entweder sind sie dann tot oder die Polizei hat sie festgenommen. Man wird sie verurteilen, schlimmstenfalls, und falls sie über 18 Jahre alt sind, zum Tode oder, wenn sie jünger sind, zu langen Gefängnisstrafen. Du bist jetzt nicht mehr der Aspirant Norwegen, kein sonderlich verschleiernder Deckname im Übrigen, sondern ab morgen wieder ein ganz normaler Gymnasiast. Hast du mich verstanden?«
Harald hatte die Augen aufgerissen und ein Mundwinkel zuckte, ob aus Schrecken oder Verzweiflung war nicht zu entscheiden, denn er schien noch nicht recht begriffen zu haben, was sein Onkel gerade gesagt hatte. Oskar legte eine Pause ein, um seinen Neffen zum Reden zu bewegen. Es hatte damit keine Eile, denn das Todesdrama im 7 Kilometer entfernten Wäldchen würde noch eine geraume Weile andauern, und sie konnten ohnehin nichts dagegen unternehmen. Die Zeit stand still. Harald schwieg, Oskar wartete. Vielleicht 5 Minuten verstrichen, die ihnen beiden wie Stunden erschienen. Dann öffnete der Junge den Mund.
»Wir sind verraten worden«, rief Harald mit bebender Stimme.
Seine Gesichtsmuskeln zuckten, und er schien voller Zorn gegen die unbezwingbaren Tränen anzukämpfen.
»Man ist euch auf die Spur gekommen«, berichtigte ihn Oskar. »Außerdem seid ihr von einer Gruppe extrem rechter Narren betrogen und ausgenutzt worden, die immer noch glauben, man könne die Uhr mit Hilfe willkürlicher Mordaktionen zurückdrehen. Ihr Jungen seid ganz einfach die Opfer politischer Dummheit. Wer rumrennt und unschuldige Menschen ermordet, mit dem verliert der Staat ganz gleichgültig welcher irgendwann die Geduld. Wer glaubt, den Staat mit Gewalt bekämpfen zu können, ist verrückt. Zum Schluss wäre die gesamte Reichswehr hinter euch her gewesen. Das Ganze konnte nur auf eine Art enden.«
»Wir sind also verraten worden?« beharrte Harald, der seine Tränen nun offenbar unter Kontrolle gebracht hatte. »Verräter und Spitzel sind in unseren Reihen und können keine Gnade erwarten.«
Oskar verlor beinahe die Fassung. Der Junge war mit knapper Not dem Tod entronnen und dachte trotzdem nur an den Einsatz, an die Niederlage, die Konsequenzen, die Umgruppierung, das Aufräumen unter Verrätern, den Neuanfang. Stand er unter Schock, dass er nicht mehr klar denken konnte? Das wäre allerdings höchst verständlich.
»Eines musst du verstehen, Harald«, sagte Oskar so ruhig wie möglich. »Es gibt für dich kein Wir mehr, was diese unsäglich heimtückische Abteilung des Jungdeutschen Ordens angeht. Ab morgen wird diese Organisation aufgelöst und verboten sein. Die geheimen Verstecke werden ausgeräuchert, alle Dokumente, alle Mitgliederlisten beschlagnahmt und diejenigen von euch, die überlebt haben, werden unter besondere Aufsicht der Polizei gestellt. Ihr habt verloren, weil ihr von Anfang an dazu verurteilt wart, zu verlieren. Wer sich mit weiteren Morden rächen will, wird zweifellos festgenommen und verurteilt werden. Ich habe es schon früher gesagt und sage es jetzt wieder. Gewalt ist sinnlos, wenn man nicht stark genug ist.«
Oskar bereute diesen letzten Satz, noch ehe er ihn ausgesprochen hatte, und noch mehr, als er den Trotz in Haralds Augen aufblitzen sah.
»Gewalt ist angebracht, wenn man für eine gute Sache kämpft«, sagte Harald mit neuer Kraft in der Stimme. »Gewalt war das akzeptierte Mittel unserer Afrikatruppen, die 4 Jahre lang gegen eine hoffnungslose Übermacht angekämpft haben, weil ihr Recht hattet. Und wenn man Recht hat, dann geht es nicht ums Risiko, sondern ums Prinzip.«
Das klang auswendig gelernt.